Deutschlandfunk. Der Tag.
Von Dönermorden wurde über Jahre ziemlich abwertend gesprochen. Brutale Hinrichtungen von Menschen, 8 von ihnen mit türkischem, einer mit griechischem Migrationshintergrund, sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Jahrelang ermittelte die Polizei im Drogen- und Mafia-Milieu. Hinweise, dass es sich auch um rassistische Morde handeln könnte, ignorierten die Ermittler, bis sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos das Leben nahmen. Die Selbstenttarnung der Nazi-Terrorzelle NSU auf den Tag genau vor 10 Jahren.
Was in den 7 Jahren davor passiert ist, das war ja eine Ohnmacht. Man konnte ja es nicht, überhaupt nicht bezeugen. Man hat selbst fast am Ende daran gezweifelt, was man selbst gesehen hat. Also so schlimm war diese Zeit zwischen dem Attentat und der Erkenntnis der Enttarnung.
Das war Meral Shahin, heute bei uns im Deutschlandfunk, die 2004 den Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße überlebte. Der NSU, eine Schande für Deutschland, und so viele Fragen sind immer noch offen. Wie konnten so viele Ermittlungspannen passieren? Darüber spreche ich gleich mit Clemens Binninger, lange für die CDU im Bundestag und damals Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Und außerdem sprechen wir über Corona, die 4. Welle ist da, Deutschland ist merkwürdig unvorbereitet. Und es wird wieder Schwarzer Peter gespielt, Kanzleramtsminister Helge Braun beispielsweise.
Die Gesundheitsministerkonferenz hat im August bereits beschlossen, dass wir die Boosterimpfung für die Hochbetagten in den Pflegeeinrichtungen machen. Das hätte längst passieren müssen, aber die Verantwortung dafür liegt natürlich hauptsächlich bei den Ländern.
Was ist da also jetzt wieder schiefgelaufen? Auch gleich Thema in der Tag an diesem Donnerstag, den 4.11.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Selten reden Politiker so Klartext wie Christine Lambrecht heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Sie war vor 10 Jahren Ministerpräsidentin in Thüringen, als die NSU-Mordserie ans Licht kam.
Ich bin der festen Überzeugung, es kann mehr aufgeklärt werden im Blick auf die Morde selbst und vor allen Dingen auf die Hintermänner unter Frauen des NSU. Der NSU waren nicht nur 3 und waren auch nicht nur 5, sondern da muss es ein ganzes Netzwerk gegeben haben. Spuren führen ja immer wieder auch zu einer breiten Unterstützerszene. Doch da herrscht nach wie vor an entscheidenden Stellen ziemliches Schweigen.
Sprechen wir also mit einem, der über Jahre versucht hat, für Aufklärung zu sorgen. Clemens Binninger, selbst ehemaliger Polizist, bis 2017 für die CDU im Bundestag und dort Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Ist er auch der Überzeugung, Mundlos, Zschäpe, Böhnhardt, das war nur die Spitze des NSU-Eisbergs?
Ich habe es immer anders formuliert, aber im Ergebnis kommt es auf das Gleiche raus. Für mich war der NSU nie nur ein Trio, und durch die Arbeit in den Ausschüssen, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, hat mich das eher bestärkt, dass es mehr Leute gewesen sein müssen. Vor allen Dingen, dass die beiden Männer in dem Trio, also Mundlos und Böhnhardt, alle 27 Verbrechen, also die 10 Morde, die 15 Banküberfälle und die 2 Sprengstoffanschläge alleine begangen haben sollen und nirgends Spuren hinterlassen, das schien mir immer zweifelhaft. Ja.
Das heißt, wenn Sie oder auch Christine Lieberknecht und viele, viele andere sagen, der NSU, das waren mehr als 3 Leute, dann reden Sie nicht nur von Unterstützerkreisen, sondern Sie reden ganz konkret auch über Täter.
Ja, letztendlich ist eine Frage der Erkenntnisse, die man hat. Es gab ja Unterstützer, die waren mit angeklagt in München und sind ja auch verurteilt worden. Aber es geht um diese Kernthese, die der Generalbundesanwalt sehr früh im Jahr 2012 aufgestellt hat. Heute, glaube ich, aber auch etwas anders sieht mittlerweile. Und da hat er gesagt, der NSU war nur ein Trio und die beiden Männer haben alle Taten allein begangen. Und daran habe ich schon Zweifel, wie sich dann die Tatbeteiligungen aufteilen. Das ist jetzt spekulativ, ob es nur Helfer gab beim Ausspähen von Tatorten oder bei der Flucht oder bei anderem mehr. Das weiß man nicht. Aber der Grundzweifel ist eben, die 2 können es kaum alleine gewesen sein.
Wir können ja direkt mal einen Mord herauspicken, der an sich schon deshalb heraussticht, weil es der einzige Mord war an einem Menschen, der offensichtlich keinen Migrationshintergrund hatte, der Polizistenmord an Michel Kiesewetter von Heilbronn. Ist denn da überhaupt klar, dass der in den NSU-Tatkomplex gehört?
Also man kann auf der einen Seite sagen, Mundlos und Böhnhardt waren dort sicher Täter. Das habe ich auch nie bestritten aufgrund der Beweislage, will sie kurz skizzieren. Man hat die Tatwaffen in Zwickau gefunden, man hat die Dienstwaffen der Kollegen, die beim Mord entwendet wurden, gefunden. Und an einer Jogginghose, die man Mundlos zuordnet, fand sich Blut von Michel Kiesewetter. Also insofern sind die beiden schon Täter. Ob er aber so in die Serie passt, auch da gibt es viele Fragen. Ich will mit einer Auffälligkeit beginnen. Wenn es in die Serie gepasst hätte, wäre es eher naheliegend gewesen, dass die Cesca verwandt wird. Es wurden aber ganz bewusst offenkundig zwei andere Waffen verwandt, sodass die Ermittler ja bis 2011 überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesem Mord und der Serie gesehen haben. Wir haben auch in Heilbronn eine ganz unklare Spurenlage. Wir haben keine Zeugen, die die beiden beobachtet haben. Es gibt keine DNA von Munders und Bönhardt an den beiden Kollegen, obwohl die intensiv Kontakt hatten, weil die Polizisten ja entwaffnet wurden nach der Tat. Und wir haben bis heute zwei anonyme DNA-Spuren auf dem Rücken eines Kollegen. All das sind immer nur Indizien. Ich sage immer dazu, ich weiß es auch nicht, wie es war. Das wäre unseriös. Aber man muss auch diese Indizien, die im Prinzip Zweifel eben nähren, man muss sie benennen, auch im Interesse der Hinterbliebenen, der Opferfamilien, die eben auch da die drängenden Fragen noch haben.
Herr Binninger, Christine Lieberknecht, Ihre CDU-Parteifreundin und vor 10 Jahren ja Ministerpräsidentin in Thüringen, war heute Morgen bei uns im Interview und sie hat noch weitere Ungereimtheiten angesprochen, unter anderem den Mord von Hamid Yozgat in Kassel. Ich spiele das mal ganz kurz ein, den Auszug.
Da war ein hessischer V-Mann am Tatort und es ist so viel Ungereimtes nach wie vor an speziell diesem Mord, als nur einer jetzt von den Morden insgesamt, wo ich einfach anhand der Protokolle, die ich im Vorfeld dazu auch mir angesehen habe, sage, also da sind Aussagen verweigert worden. Da ist nicht alles auf den Tisch gelegt worden, was man eigentlich wissen könnte.
Deckt sich das? Würden Sie auch gerne wissen, was da zum Beispiel der ehemalige Verfassungsschützer am Tatort gemacht hat?
Wir haben uns ja vielleicht nicht ganz so intensiv wie die Kollegen im Hessischen Landtag, die den Fall ja sehr intensiv und lange untersucht haben, im Bundestag auch damit befasst. Wir haben auch den Verfassungsschützer vernommen, ja, habe ich selber auch gemacht. Und wir waren danach, natürlich mit manchen Erklärungen kann man sagen, die sind nicht zufriedenstellend oder sind die wirklich plausibel, aber wir konnten da auch nicht das Gegenteil beweisen oder belegen. Es bleibt in Summe ein komplett merkwürdiger Umstand. Das ist so, dass sich ein Verfassungsschützer wirklich unmittelbar vor oder nach oder während der Tat, das blieb ja auch offen, in diesem Café aufgehalten hat, warum er dort war. Und auch die ganzen Überprüfungen hinterher mit den Behörden waren ja dort sehr schwerfällig. Wir haben dann doch einen Großteil der Akten bekommen, aber ich will auch nochmal darauf hinweisen, in Hessen hat man ja einen Teil der Akten, das hat vielleicht auch Frau Lieberknecht gemeint, man wollte sie für 100 Jahre sperren, hat die Sperrfrist jetzt etwas abgesenkt. Gleichwohl können Sie Abgeordnete vielleicht in Teilen lesen. Aber es stimmt, dieser Fall am Ende dieser sogenannten Cesca-Serie, die hört ja danach auf. Dann ist ein Jahr Pause, dann passiert der Polizistenmord. Dieser Fall bleibt bis heute mysteriös und rätselhaft und auch da muss man sagen, können wir nicht auf alle Fragen Antworten geben.
Sie haben die Akten gerade angesprochen. Darauf hat Christine Lieberknecht natürlich auch verwiesen, weil sie damals als Ministerpräsidentin von Thüringen alle Akten freigegeben hat. Das wurde von den Sicherheitsbehörden damals auch stark kritisiert, sagt sie. Damals war Innenminister in Hessen Volker Bouffier, heutiger Ministerpräsident. Und sie kritisiert ihn auch durchaus. Ich spiele das auch mal ganz kurz ein.
Volker Bouffier hat sich an das gehalten, was üblich war. Und ich sage, insgesamt hätten alle durchbrechen müssen, was üblich war. Denn das, was üblich war, hat offensichtlich ja auch diese Morde ermöglicht.
Ist da was dran?
Also so weit würde ich nicht gehen.
Ja.
Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Man muss aufteilen, Frau Lieberknecht hat zu Recht die am Anfang schleppende Aktenlieferung angesprochen. Das war auch für uns im Bundestag immer wieder eine heftige Diskussion mit Ländervertretern, mit Behördenvertretern. Aber am Ende, muss ich sagen, haben wir schon das meiste oder fast alles, was wir wollten, auch bekommen, auch von den Ländern. Da war Thüringen am Anfang sehr weitgehend, das ist richtig. Die waren bereit, uns alles zur Verfügung zu stellen, weil sie gesagt haben, wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage zu entscheiden, was ist jetzt relevant und was nicht. Deshalb bekommt ihr alles. Das ging den anderen Ländern zu weit. Manche haben sich da mehr oder weniger gesperrt, aber dann doch auch am Ende geliefert. Es ist immer ein schwieriger Diskussionsprozess. Die Bayern sind dann sehr in die Offensive gegangen und haben uns auch fast alles geliefert, was wir wollten. Also da ist es so, am Ende, ich habe so viele Akten gesehen aus allen Bereichen und wir haben, auch das muss man festhalten, wir haben bis auf ein paar wenige Fundstellen, wo Anfang der 2000er Jahre mal von einem Begriff NSU die Rede war, ohne dass man wusste, was sich dahinter verbirgt, wirklich in keinem Aktenstück etwas gefunden, wo man den Schluss hätte ziehen können, da hat eine Behörde gewusst, dass es eine Gruppierung gibt, die sich NSU nennt und die begeht schwerste Straftaten. Das haben wir nirgends gefunden. Und so weit würde ich auch im Vorwurf nicht gehen.
Okay, gewusst ist das eine, aber Fehler gemacht ist ja das andere. Glauben Sie, es wurde und wird im Nachhinein was vertuscht bei der Aufklärung?
Das, ob jetzt ein Einzelner, der irgendwo einen schweren Fehler gemacht hat, selber es darauf anlegt, dass ein Fehler nicht bekannt wird, können Sie im Nachhinein bezogen auf Gesamtorganisationen kaum schlüssig darlegen. Aber es gab schwere Fehler, Versäumnisse. Es begann damit, dass man die Gefahr des gewaltbereiten Rechtsextremismus kolossal unterschätzt hat, dass man es gar nicht für möglich hielt, dass es eine organisierte Gruppe gibt, die solche Verbrechen begeht. Wenn es Gewaltdelikte gab, hat man es immer vorschnell als isolierte Einzeltäter abgespeichert und ging dann wieder zur Tagesordnung über. Das war schon mal der Grundfehler bei allen Behörden, nicht nur bei den Nachrichtendiensten, auch bei der Justiz, bei der Polizei und auch bei der Politik. Wir hatten das Problem, dass wir zwar einerseits sehr viele V-Leute im Einsatz waren in diesen Ländern, in Thüringen, in Sachsen, die aber offenkundig kaum etwas Nennenswertes geliefert haben. Und das ist für mich eines der wirklich, sagen wir mal, größten Rätsel. Kann das wirklich sein, bei so vielen V-Leuten, dass kein einziger V-Mann etwas über das Trio wusste, nicht mal den Aufenthaltsort? Da glaube ich eher, dass V-Leute entweder gelogen haben oder ihr Wissen zurückgehalten haben. Sowas finden Sie aber natürlich nicht in den Akten. Wenn ein V-Mann nichts liefert, dann steht da auch nichts. Ja. Wenn er nicht gefragt wird, guckt er vielleicht auch nicht danach. Aber da ist, glaube ich, eine große Schwachstelle gewesen. Neben anderer Dinge, der missglückten Fahndung, dieser einseitigen Fixierung bei den Ermittlungen auf organisierte Kriminalität, immer wieder, obwohl es überhaupt keine Anhaltspunkte mehr gab, die schlechte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz, die man aus gutem Grund auch damals als miserabel bezeichnen muss, Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der Polizei, zwischen Länderpolizei und BKA. Und so kommt vieles zusammen. Ich habe immer gesagt, es gab nicht den einen Fehler und es gab nicht die eine schuldige Behörde, sondern es war ein Gesamtversagen mit einer Fülle an Versäumnissen und Fehlern über Jahre hinweg bei Polizei, Nachrichtendiensten, Justiz und auch in der Politik. Ich war ja damals noch im Bundestag und wir haben selber in den Bericht reingeschrieben, dass wir dem Anspruch unserer parlamentarischen Kontrolle in dieser Zeit nicht gerecht wurden.
Herr Binninger, noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Mit welchem Gefühl blicken Sie als ehemaliger Politiker, aber auch als deutscher Staatsbürger 10 Jahre danach auf die NSU-Morde?
Also ich hätte natürlich gerne noch mehr Antworten. Ich wüsste auch gern über all das Bescheid, was uns alle noch umtreibt. Eben waren noch mehrere Täter dabei. Wie wurden die Opfer ausgewählt? Warum gerade dort? Das ist auch für die Opferfamilien, glaube ich, eine ganz große Belastung. Das wüsste ich auch gerne. Für mich selber kann ich aber auch sagen, ich habe das, was ich tun konnte, glaube ich, in meiner Funktion als Parlamentarier getan. Mehr, glaube ich, war da kaum möglich. Und man muss am Ende, das erleben wir übrigens ja auch bei anderen großen schweren Straftaten manchmal, dass man am Ende trotzdem feststellen muss, ja, es gibt offene Fragen und wir finden keine Antworten drauf. Aber was man eben nicht tun darf, diese offenen Fragen beiseite wischen. Man muss versuchen, den Indizien da auch nachzugehen, sie auch zu widerlegen oder zu belegen, je nachdem. Und deshalb setze ich da schon auch auf die noch laufenden Ermittlungen beim Generalbundesanwalt, die ja aus gutem Grund dort ja wohl noch geführt werden. Und auch meine ehemaligen Kollegen im Bundestag, dass die diese Ergebnisse dann auch einfordern und prüfen und bewerten.
Herr Binninger, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Hi.
Das ging aber auf die Sekunde genau. Hallo, Frank Kapellan nach Berlin.
Warte mal, ich muss mal ein bisschen
lauter
machen. Ich höre dich so leise, so.
Ah, okay. Hörst du mich jetzt besser?
Reichen. Ja.
Dann schauen wir mal auf die Lage. 34.000 Neuinfektionen, fast 34.000. Tageshöchstwert in Deutschland übrigens. Die Inzidenz ist auf 154,5 gestiegen. Also wir stellen fest, die Welle ist da. Aber erstaunlicherweise ist zumindest mein Eindruck, kein richtiger Fahrplan, wie es weitergeht. Irgendwie fühlt man sich ja wie ein täglich grüßtes Murmeltier.
Ja, geht mir genauso. Man fühlt sich erinnert an die Situation vor einem Jahr. Man hat den Eindruck, dass die Politik jetzt die gleichen Fehler wie damals macht. Wir reden jetzt wieder darüber, wie man die Pflegeheime schützen kann. Natürlich muss man immer noch sagen, die Situation ist eine andere. Wir sind geimpft, also viele sind geimpft, zu wenige sind geimpft, wissen wir auch. Aber dadurch gibt es natürlich ein bisschen Entspannung. Aber wir wissen natürlich, dass jetzt auch die Senioren und die kranken Menschen, die in den Pflegeheimen, die Hochbetagten, dass die dringend eine sogenannte Boosterimpfung brauchen, dass sie die dritte Impfung brauchen. Denn das haben wir ja jetzt erlebt, dass da etwa in einem Pflegeheim hier in Brandenburg in der Schorfheide 12 Menschen gestorben sind, weil das Coronavirus da eingeschleppt wurde. Also mir geht es genauso wie dir. Da werden Fehler gemacht, die man eigentlich hätte verhindern müssen.
Ja, und jetzt gibt es wieder die Bund-Länder-Treffen. Heute sitzen die Gesundheitsminister zusammen und sprechen natürlich genau über diese Boosterimpfung. Ich habe nochmal Zahlen rausgesucht. Über 15 Millionen über 70-Jährige gibt es. Das sind die genau 70-jährigen Fitten, nehmen es mir bitte an dieser Stelle nicht übel. Das sind jetzt einfach mal die Hochbetagten, von denen du gesprochen hast, zumindest die Risikopersonen. Aber es sind bisher knapp 3 Millionen erst Menschen, die eine Drittimpfung erhalten haben. Und jetzt werden auf einmal die Praxen überrannt und rufen. Und die Ärzte rufen dann dementsprechend nicht alle auf einmal, bitte. Was ich ja nicht verstehe, zu Hochzeiten im Juni wurden über 5 Millionen Menschen in der Woche geimpft. Das hätte man doch mit den Erfahrungswerten, die man jetzt hat, nochmal eigentlich frühzeitig konzertiert organisieren können. Oder habe ich irgendwas übersehen?
Ja, zumal man ja sich auch im August schon zusammengesetzt hat. Also auch die Gesundheitsminister der Länder gemeinsam mit Jens Spahn. Da wusste man ja, dass dieses Boostern notwendig sein würde. Also da hätte man in der Tat einen Plan machen müssen, wie das konkret laufen soll. Man hätte sicherlich auch, und das ist ja eigentlich im Grunde bis heute nicht geschehen, man hätte auch die Älteren jetzt informieren müssen, hätte die wieder anschreiben müssen, um denen klarzumachen, es wird jetzt Zeit, ihr müsst euch wieder impfen lassen. Und man muss natürlich ganz schnell eben in die Pflege- und Seniorenheime hineingehen und dort die Menschen mit der dritten Impfung versehen. Also das hätte man sicherlich alles viel, viel besser planen können. Und das wirkt jetzt völlig chaotisch, wie es nun auf den Weg gebracht wird.
Wo liegt da eigentlich das Problem? Liegt das Problem beim Bund? Jens Spahn ist ja immer ein dankbarer Sündenbock für alle. Liegt es bei den Ländern, die das ja organisiert, in Eigenregie mehr oder weniger die Impfkampagnen? Oder liegt es möglicherweise sogar an der STIKO mit ihrer immer sehr abwartenden Haltung, was Empfehlungen für Boosterimpfung zum Beispiel auch angeht?
Ja, in der Tat. Also da, es liegt, glaube ich, an allen. Also gleichermaßen an allen. Also die STIKO ist sehr zurückhaltend mit Empfehlungen. Da gebe ich dir recht. Das haben wir auch bei den Impfungen gesehen, bei den Empfehlungen für die über 12-Jährigen. Das hat eben auch lange gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hatte. Natürlich muss man da auch vorsichtig sein. Also wenn man heute hört, dass eine 12-Jährige nach der zweiten Impfung gestorben ist, fragt man sich natürlich sofort, woran hat das gelegen? Dann heißt es, da gab es Vorerkrankungen, ein tragischer Fall, ja. Aber da muss die STIKO natürlich auch ganz sicher sein, dass es die wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, dass das relativ so sicher wie möglich ist, eben, dass dieser Impfstoff eingesetzt wird. Aber wie ich eben schon sagte, auf der anderen Seite hatte auch die Politik keinen Plan. Die Gesundheitsminister haben sich im August getroffen, haben über das Boostern gesprochen und haben kein Konzept entwickelt, wie es denn gehen soll. Ja. Und es gibt ein großes Durcheinander, also gerade was das Boostern angeht. Da sagen die einen, die STIKO sagt, ab 70 ist es notwendig, weil das die Immunantwort bei den Älteren dann nicht mehr so groß ist. Andere Virologen sagen, schon ab 60 Jahren sollte man sich impfen lassen. Jens Spahn sagt jetzt heute Mittag, und das ist die Linie, auf die er die Länder bringen will, alle, die deren Zweitimpfung länger als 6 Monate zurückliegt, alle die sollen sich unabhängig vom Alter nun impfen lassen.
So haben es die Israelis ja gemacht, beispielsweise. Die haben es ja sogar mehr oder weniger forciert, dass sie gesagt haben, wenn ihr euch nicht nach 6 Monaten noch ein drittes Mal impfen lasst, dann läuft euer Zertifikat auf dem Handy ab. Und die hatten
ja, sicherlich bräuchten wir auch sowas in Deutschland, ja. Aber da muss man eben eine klare Ansage machen und dann kann man nicht so widersprüchliche Ansagen machen. Also die eine, die von der STIKO kommt, von Virologen, von der Politik, jetzt von Jens Spahn. Ja. Also ich denke, das geht alles zu sehr durcheinander. Da braucht man eine klare Linie und die haben wir nicht.
Ja. Wie sieht's aus mit der Impfpflicht für Pflegekräfte? Die jetzt, du hast die Fälle in den Pflegeheimen angesprochen. Die sind natürlich reingetragen worden durch Pflegekräfte, die nicht geimpft sind. Insgesamt eine sehr hohe Quote, erstaunlicherweise, bei Pflegekräften von Ungeimpften. Wagt man den Schritt?
Ja, das sagen wir immer, ja. Dass es da eine hohe Quote gibt. Also wir wissen jetzt diesen tragischen Fall da in der Schorfheide, da waren wohl 50% der Pflegekräfte
Pflegeheim. Vor Ort. Das ist wieder der anekdotische Beweis, den Herr May da geführt hat. Ja, es tut mir leid. Ich ziehe das zurück. Du hast vollkommen
recht. Ja, es gibt natürlich auch andere Senioren- und Pflegeheime. Da ist das Personal nach eigener Auskunft zu 100% geimpft. Aber wir haben eben keine validen Zahlen. Das ist ja auch das Verrückte. Und das wurde zum Beispiel heute Morgen ja auch im Deutschlandfunk beklagt von Melanie Leonard, die Gesundheitssenatorin in Hamburg, die sagt, wir haben überhaupt keine gesetzliche Grundlage, um etwa zu erfragen, wie die es halten mit Tests etwa, auch für das Pflegepersonal. Die Debatte geht ja auch darum, dass die sich zumindest täglich testen lassen. Man kann appellieren, aber es gibt keine klare gesetzliche Grundlage. Man hat natürlich die Impfabfrage, die kann man machen, aber die Leute können dir irgendwas erzählen und es gibt auch keinerlei Sanktionen, keinerlei Möglichkeiten, das zu sanktionieren, wenn eben da zu viele Mitarbeiter im Pflegebereich sind, die nicht geimpft sind. Dann passiert eben nichts. Also wir wissen überhaupt nicht, wie viele es sind. Mich hat eine Hörerin noch einmal heute angeschrieben und gesagt, man muss auch unterscheiden zwischen dem Pflegepersonal und anderen Mitarbeitern in den Heimen, Reinigungskräfte, Küchenpersonal, der Hausmeister, wie auch immer, wer denn das Virus da reinträgt. Aber da haben wir überhaupt keine validen Zahlen. Wir wissen einfach nur, dass da schreckliche Dinge wieder in diesen alten Heimen passieren, das haben wir gesehen, und dass die Menschen eben nicht mehr immun sind und dass man die dringend schützen muss, also die Bewohner der Heime.
Wo wir dann wieder bei den Boosterimpfungen wären. Ich würde trotzdem noch mal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Ist das tatsächlich durchsetzbar, denkbar, jetzt eine Impfpflicht für Pflegekräfte einzuführen, so wie das andere europäische Nachbarländer ja getan haben? Italien, soweit ich weiß, beispielsweise. Frankreich, glaube ich, auch.
Frankreich auch. Also ich persönlich würde sagen, es wäre sinnvoll, es wäre moralisch geboten. Wer sich verweigert, als Pflegender sich impfen zu lassen, der hat nach meinem Empfinden den Beruf verfehlt. Aber trotzdem glaube ich, es wird nicht kommen. Zum einen hat sich die Politik festgelegt, über Impfpflicht will man überhaupt nicht reden, also selbst nicht über eine Impfpflicht für diese Berufsgruppen. Das große Problem ist aber auch darin zu sehen, dass man Angst hat, dass das Pflegepersonal ausgeht, dass dann viele, die in der Pflegebranche arbeiten, nicht bereit sind, sich impfen zu lassen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Darauf hat Jens Spahn ja gestern verwiesen und da rächt sich, dass wir ohnehin viel zu wenig qualifiziertes Personal in der Branche haben, dass die Frauen und Männer, die dort arbeiten, zu schlecht bezahlt sind. Aber im Grunde müsste man meiner Ansicht nach dort eine Impfpflicht anordnen. Aber die Politik wird sich scheuen, das zu tun. Also ich rechne da nicht mit.
Ein anderes Streitthema, das jetzt aufgekommen ist, die nicht mehr kostenlosen Schnelltests. Ehrlicherweise müssen wir sagen, da war die Mehrzahl der Menschen ganz klar dafür, ich eingeschlossen, gebe ich zu, dass die kostenpflichtig werden, dass das nicht mehr von der Allgemeinheit, die ja größtenteils geimpft ist, getragen wird. Könnte aber dennoch jetzt ein Eigentor gewesen sein? Kommt das möglicherweise sogar wieder?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Diskussion geht eher in eine andere Richtung. Denn prinzipiell war ja der Ansatz richtig, zu sagen, das kann nicht vom Steuerzahler, von der Allgemeinheit bezahlt werden, wenn eine Minderheit nicht bereit ist, sich impfen zu lassen. Da ging es ja um Beträge in dreistelliger Millionenhöhe. Also das war ja nicht Peanuts. Die Lösung ist meiner Ansicht nach, und darüber diskutieren die Gesundheitsminister ja heute und morgen auch, dass man mehr in Richtung 2G geht. Also dass man versuchen wird, dort noch einmal den Druck zu erhöhen. Also auch was den Zugang zu Theatern, zu Kinos, zu Restaurants angeht, dass man eben versucht, da mehr auf die 2G-Regelung zu setzen. Du musst geimpft oder genesen sein, um überhaupt da reinzukommen, und der Test hilft da nicht mehr. Das ist ja so der letzte Strohhalm, an dem man sich klammert, um doch noch zu versuchen, die Impfquote jetzt noch höher zu bekommen. Es wurde gestern beklagt, fand ich auch sehr eindrucksvoll, von der Präsidentin des Pflegerates, Christine Vogler im ZDF, dass, und da hat sie recht meiner Ansicht nach, dass man zu wenig informiert hat über das Impfen, dass man keine richtige Kampagne gefahren hat. Sie hat dann gesagt, ja, wo bleiben denn eigentlich die Spots vor dem Heute-Journal zur besten Sendezeit im Fernsehen, wo man wirklich richtig Werbung macht für das Impfen und auch entsprechend informiert. Aber wahrscheinlich ist das mittlerweile zu spät. Und wir wissen ja aus Umfragen, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen, die bekommt man nicht mehr. Und die bekommt man dann wahrscheinlich wirklich nur, indem es weitere Nachteile für Ungeimpfte geben wird. Ich glaube, nur so kann man den Druck erhöhen.
So, ein Thema möchte ich noch mit dir besprechen. Ist ein Dauerthema der letzten Tage, der letzten Wochen. Das Auslaufen der epidemischen Lage im November. Unter der sind ja die ganzen Corona-Einschränkungen rechtlich abgesichert. Wir wissen, die mutmaßliche Ampelkoalition, die ja jetzt schon die Mehrheit im Bundestag hat, logischerweise, und das schon alles informell mehr oder weniger beschließen kann, die will sie auslaufen lassen. Ändert sich da möglicherweise die Einstellung in Anbetracht der immer höher schießenden Inzidenzen?
Es wäre eigentlich zu hoffen. Also ich finde, die künftigen Koalitionäre sind da weit übers Ziel hinausgeschossen und haben ja auch entsprechende Kritik einstecken müssen, weil einfach suggeriert wurde mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage, die muss ja noch beschlossen werden vom Bundestag, aber das ist ja die Planung, dass die dann ausläuft und es Länderregelungen geben soll, spezifische Länderregelungen. Aber da wurde ja doch suggeriert, Corona ist vorbei. Und wir erleben jetzt eben, dass es nicht vorbei ist, dass es im Winter wieder zu einem Riesenproblem wird. Und dann schon zu sagen, wir haben am 20. März im kommenden Jahr sowas wie einen Freedom Day, wollten nur die wenigsten so ausdrücken, aber ist es ja im Grunde, das ist absolut kontraproduktiv, auch in dem Sinne, dass diejenigen, die nicht bereit sind zur Impfung, sich natürlich jetzt zu Recht fragen, ja, warum soll ich es denn jetzt noch machen, wenn absehbar ist, dass und teilweise ist es ja jetzt schon so, dass die Corona-Regeln fallen. Und dass ich doch wieder alles machen darf, was ich vorher machen durfte, also Stichwort Saarland, zumindest im Freien, ist es ja so, dass man sich da ohne Beschränkungen wieder treffen kann. Also das war, glaube ich, das genau falsche Signal angesichts dieser steigenden Infektionszahlen.
Wie groß ist eigentlich das Problem, dass wir zurzeit gar keine richtige Bundesregierung mehr haben? Also zumindest keine, die irgendwas zu sagen hat.
Naja, dass sie nichts zu sagen hätte, ist ja auch nicht so ganz richtig. Also der Gesundheitsminister sitzt ja mit am Tisch und der soll ja zum Beispiel auch jetzt die entsprechenden Verordnungen, die diese epidemische Notlage ablösen sollen, der soll sie ja noch umsetzen. Das Problem ist eher, dass da die künftigen Koalitionäre gegen die jetzige geschäftsführende Bundesregierung arbeiten und dass die sich da nicht grün, nicht einig sind im richtigen Kurs. Also da kommt dann wahrscheinlich nichts Vernünftiges mehr bei raus. Aber die Befugnisse, doch noch was umzusetzen, hätte eben auch der geschäftsführende Gesundheitsminister noch. Und das werden wir jetzt auch morgen sehen, ob da auch nicht noch was kommt, was auch Jens Spahn umsetzen muss.
Frank, vielen Dank. Du hast mit deiner Meinung gar nicht hinterm Berg gehalten. Finde ich gut.
Stimmt. Ja, aber ist so eine Sache bei dem Thema. Ja, du hast es eingangs ja gesagt, wir erleben das, täglich grüßt das Murmeltier und da sind so viele Dinge, so viele Fehler, die man gemacht hat, wo man eigentlich meinen dürfte, dass man daraus gelernt hat. Und meiner Ansicht nach zeigt die Entwicklung jetzt gerade in diesen Tagen, dass man es nicht getan hat.
Und jetzt geht's also wieder ab in den zweiten Pandemiewinter. Damit machen wir erst einmal Schluss. Danke für die vielen Mails übrigens in den letzten Tagen im Namen aller. Der Tag at deutschlandfunk.de, das ist die Adresse Ihres Vertrauens. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.